gedacht, dass es gut wäre, wenn man zu dem grundsätzlichen Thema etwas sagen würde und habe es dann so die Formulierung genommen: Leben, Überleben, sinnvoll leben. Und dazu einen Teil von einer Geschichte aus der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat und sagen: Führer und Älteste des Volks, wir stehen hier vor Gericht, weil wir Gutes getan, uns diesem Kranken geholfen haben. Ihr hier und alle Leute in Israel sollen wissen, dieser Mann steht vor euch gesund, weil der Name von Jesus Christus aus Nazareth eine Macht ist. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Auf Jesus bezieht sich die Schriftstelle: Der Stein, den die Mauer als unbrauchbar weggeworfen haben, erwies sich später als der allerwichtigste Stein. Er allein kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt gibt es keinen anderen, durch dessen Namen Gott den Menschen die Rettung verspricht. Die Mitglieder des jüdischen Rats waren überrascht, wie mutig Petrus und Johannes sich verteidigten, obwohl sie doch offensichtlich einfache Leute ohne Bildung waren. Sie wussten, dass die beiden mit Jesus zusammen gewesen waren, und sie sahen den Geheilten neben ihnen. Soweit aus der Bibel. Zum Thema Leben. Es gibt gewisse Grundsätze, nach denen man unser Leben aufbaut. Erster Grundsatz, der Grundsatz der Reaktion. Ich möchte nicht Reflex haben, sondern Reaktion. Aktion, Reaktion. Zweiter Grundsatz ist der Grundsatz der Orientierung. Ich erläutere das schon noch. Reaktion, wenn Sie einem Trompetenspieler zum Beispiel eine Zitrone hinhalten, habe es selber nicht probiert noch, dann soll dem das Wasser im Mund zusammenlaufen und es soll dem unmöglich sein, weiter spielen zu können. Das ist eine Reaktion darauf, eine unkontrollierbare Reaktion. Im Straßenverkehr oder im Straßenbau rechnet man auch mit der Reaktion der anderen, wenn man eine Straße baut zum Beispiel, was mein Fach ist, dann rechnet man damit, wie der Autofahrer reagiert, und als Autofahrer rechnet man selber damit, wie der andere reagiert. Oder die Farbe spielt eine sehr große Rolle, man spricht darauf an, sagt man, oder die geometrischen Formen werden so gewählt, dass man mit den Menschen das erreicht, was man erreichen möchte. Gewisse Wortassoziationen, die bringen da in Menschen etwas hoch. Und man kennt es ja dann bei der Rhetorik auch, was man sagen muss, wie man sagen muss, damit es so und so einschlägt. Verschiedene Sachen kombiniert ergeben dann die Manipulation. Und man weiß irgendwie, was da man alles für ein Schindluder mit treiben kann. Erziehung zum Beispiel ist weiter ja nichts als ein Spiel dieser Reaktionen der Kinder und der Orientierung, das miteinander kombiniert. Es gibt da zum Beispiel für die Orientierung vorgeschriebene Leitbilder. Das ist heute nicht mehr der Goethe oder sowas, oder das sind Politiker, das sind Sozialreformer, die als Leitbilder gelten. Es gibt solche Leitbilder, die man haben soll, die empfohlen werden. Dann gibt es unter der Jugend solche Leitbilder, die man haben muss. Das sind die, die man unbedingt braucht, um unter den Kollegen zum Beispiel etwas zu gelten. Und das Ergebnis aus der ganzen Erziehung, aus Reaktion und Orientierung, das ist dann der Erfolgsmensch. Das ist der Mensch, der dann im Leben es zu etwas gebracht hat. Und Erfolg muss man haben. Was ist ein Mensch, der keinen Erfolg hat? Von dem redet man gar nicht mehr als von einem Menschen, der ist völlig abgeschrieben. Man beobachtet sich nur mal selber, wie man zum Beispiel auf den Erfolg reagiert, wie man auf einen Menschen reagiert, der Erfolg gehabt hat, wie man den anguckt. Jesus sagt, er hätte seine Schwierigkeiten damit, dass man den Armen, der nicht so Erfolg hat, dass man den gleich unten hinsetzen lässt und zum anderen sagt, er soll sich oben hinsetzen, das wäre das Ansehen, was man vor den Menschen hat. Man hat, um diesen Erfolg zu kriegen, auch ganze Erfolgssysteme aufgebaut, wie man es zum Beispiel machen muss, dass man zum Erfolg kommt. Das bleibt bei weitem nicht bei der Kinderschule und bei der Schule und Studium. Da kann man also die tollsten Raffinessen noch machen, wie man im Leben zu etwas kommen kann. Aber immer wieder wird diese Laufbahn durchbrochen. Immer wieder gibt es so etwas wie einen Durchbruch und dann ist es erschütternd, vor allem für die ältere Generation, ist es erschütternd, was da dann zuerst bei diesem Durchbruch, etwa bei etwas Gewaltsamen, ein Durcheinander entsteht. Und wie dann das von der älteren Generation gerade so schön aufgebaute Establishment, oder wie man sagen kann, wie das nun tatsächlich plötzlich nichts mehr gilt. Wo die letzten Kräfte der alten Fremdhänden, das plötzlich sagt man ja, das ist nicht das Letzte und das bedeutet womöglich überhaupt nichts. Das ist eine Fata Morgana, das ist zwar alles substanziell, das Haus, das da steht, der Erfolg, der auf die Kinder übergeht, die Firma, die dann übergeht auf die Kinder, ist zwar alles Substanz, aber trotzdem eine Fata Morgana, wenn man das betrachtet, was als geistliches Erbe den Kindern geblieben ist. Man könnte sagen, in meinem Jargon, das Dach ist nur aus Beton. Es ist weiter nichts, was da geblieben ist, sondern als reine Materie. Der Existenzkampf ist ein alter Begriff. Den kennen unsere Väter sehr gut. Aber ich glaube, man hat es gerade bei uns in Deutschland hier nach dem Zweiten Weltkrieg etwas die Form zu einseitig ausgelegt, betont nach dem Zweiten Weltkrieg. Äußerlich betrachtet nur, jetzt geht der Kampf nämlich weiter, und zwar geht der Kampf nicht weiter, so wie man im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, sondern der Kampf geht jetzt weiter, nach einem strategischen Missgriff sogar, nach einem Verhängnis. Und zwar, dieser Durchbruch ist das Verhängnis für uns geworden heute. Kopfüber stürzen wir als Jugend in ein geistliches Vakuum. Wir haben zwar die Häuser, wir haben zwar alles, was uns unsere Eltern vermacht haben an materiellen Werten, aber sonst stürzen wir in einen Hohlraum rein, in dem sich nur einige Leute wie Marcuse zum Beispiel befinden oder mütterlich sich befinden, die uns da leiten. Und die moralischen Werte, neben den festen Werten, neben den Immobilien, die wir gekriegt haben, die haben keinen Wert mehr, sagen wir heute. Haben keinen Inhalt mehr. Einen Wert, sagen die Alten, haben die schon noch, aber sie können uns nicht sagen, was sie für einen Inhalt haben. Das ist alles fadenscheinig, was man mit den Juden zum Beispiel gemacht hat. Wie kann man das heute noch rechtfertigen? Es fehlt die Grundlage dazu. Oder zur Zeit von Marquis de Sade war es unmöglich, dass man seine Bücher gelesen hat. Noch 1920 wurde einer bestraft, der diese Bücher gelesen hat. Und heute ist Pornografie gang und gäbe. Aber zum Beispiel auch die allgemeine Autoritätsfrage ist eine Frage, die gar nicht so sehr weit weg ist. Woher? Die Eltern behaupten zwar immer wieder, die Autorität muss sein, aber worin begründet sich die Autorität? Wenn man keinen Bezug mehr hat, nämlich zu Gott, sagen die Kinder nun, woher nehmt ihr euch das Recht, Autorität zu sein, woher leitet ihr das ab? Und die Eltern können nicht immer sagen, Gott hat das gesagt und das gilt. Das Dilemma und der Existenzkampf heute ist nicht mehr der physische Existenzkampf, wie er bei unseren Eltern war, vor 25 Jahren noch, sondern unser Existenzkampf, den wir heute führen, ist ein psychischer Existenzkampf. Und das große Welträtsel heute ist das, warum macht man überhaupt so weiter, wie man macht? Warum begeht nicht die ganze Menschheit Selbstmord? Wenn ja doch alles sinnlos ist und unsere modernen Schriftsteller heute sagen, das große Welträtsel ist, hat das Leben einen Sinn oder nicht? Und man ist sich im Großen und Ganzen darüber einig, es hat keinen Sinn. Und deshalb die Frage, warum begeht die Menschheit, die zu diesem Schluss kommt, nicht grundsätzlich Selbstmord? Und für uns heute in unserer Generation hat das Christentum letzten Endes auch versagt. Wer früher zum Beispiel jemanden geliebt hat, wer die Liebe gelebt hat, wer sich in der Liebe geopfert hat, der hat gewusst, warum er das tut. Und er hat dann letzten Endes auch da den Menschen verstanden. Er hat ihn, indem er sich um ihn gekümmert hat, hat er ihn lieben können und hat ihn auch verstehen können. Aber Leute wie Franz von Assisi zum Beispiel sind für uns heute romantische Figuren. Es ist einer, der völlig unmöglich für unsere Verhältnisse gelebt hat, zu dem man absolut keinen Bezug mehr gehabt hat. Das war ein Playboy, wie er im Buch steht, aber für uns nicht mehr realisierbar. Der sagt uns nichts mehr, außer dass wir diese romantischen Bilder mal wieder betrachten und sagen, schön wäre es ja vielleicht doch. Was uns heute fehlt, sind nicht die Idole, von denen haben wir genug. Was uns fehlt heute, sind echte Modelle, nach denen wir unser Leben ausrichten können. Wer heute zum Beispiel einen liebt, oder wer heute grundsätzlich liebt, der versteht nicht mal den anderen mehr, sondern der versteht sich selber nicht mehr. Irgendwann kommt er dann an den Punkt und sagt, wie konnte ich denn so blöd sein und mich an den anderen da dran hängen? Das habe ich jetzt davon, dass ich den geliebt habe oder die geliebt habe, jetzt lässt sie mich oder jetzt lässt er mich auch noch sitzen. Oder wenn man es nicht so eng sieht, wie gesagt, wir haben Leute in Asien draußen, auch in Afghanistan, Kabul, eine Weltstadt, ja, voller Hibis und Gambler. Es ist uns immer wieder sehr arg, da draußen mitzukriegen, wie die Deutschen da als Hibis rummachen, schlimmer als die Afghanen selber. Und dann hat es aber auch außer uns noch Entwicklungshelfer draußen, vom DED zum Beispiel, die sich ein halbes Jahr lang voll reinhängen in die ganze Arbeit, versuchen die Afghanen zu lieben, was an sich fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, und dann tatsächlich immer wieder sehen, die machen nicht mit. Und das Endergebnis ist dann, dass diese Entwicklungshelfer, die mit den besten Gedanken zu lieben rausgegangen sind, dass die anfangen zu trinken und dass die alles bleiben lassen und nicht mal nur das Volk hängen lassen, sondern dass die selber auch noch im Eimer sind. Die sagen sich hinterher, wie konnte ich so blöd sein, nach Afghanistan zu gehen. Der bekannte Klavierlehrer und Humorist auch, Essayist, Hans Albrecht Moser, hat in seinem letzten, was er geschrieben hat, er nannte das aus meinem Nachlass und anderes, hat er gesagt, es gibt nur zwei Ereignisse, die im Leben alles in Frage stellen. Ein Erdbeben und das mystische Erlebnis. Aber es gibt unter uns heute das, dass man alles in Frage stellt. Das ist ein neuer Aspekt, den man im Mittelalter nicht gekannt hat, dass man grundsätzlich alles einschließlich sich selber in Frage stellt. Überleben, ich meine, überleben heißt über den Tod hinausleben. Das heißt, mit dem Tod hier leben, den Tod erleben auch, den Tod mit hineinnehmen ins Leben, nicht den Tod als etwas Letztes setzen, was das Ende vom Leben ist, sondern überleben, damit meine ich, über den Tod hinausleben. Eine Volksweisheit, die sagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, bevor er stirbt. Es gibt bekannte Beispiele, ich komme aus der Pfalz drüben, da ist es Paul Schneider. Es gibt andere, es gibt einen katholischen Priester, der im Dritten Reich sein Leben geopfert hat für einen Familienvater, der sich im KZ hat für den umbringen lassen. Damit diese Familienfalle hat weiterleben können, hat er sich freiwillig drangegeben. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Widerstand und Ergebung unter der Überschrift Wer bin ich? Schreibt er zum Schluss, bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Eine Antwort für unser Überleben, mit dem wir auch recht hier leben können. Eine Antwort für unser Überleben, die kann nicht aus uns selber kommen. Eine Antwort auf den Tod kann ich nicht mehr selber finden. Eine Antwort auf unser Überleben muss auch insofern von außerhalb kommen, die kann auch nicht von einem anderen Menschen kommen, den ich gern habe. Denn der ist genauso vergänglich wie ich. Was bin ich? Was ist, wenn der vergeht? Vergehe ich einige Zeit früher oder später auch? Das ist auch nicht der Sinn. Auch nicht das Lebenswerk, was wir aufbauen, kann uns letzten Endes der Sinn sein, kann uns helfen zu überleben. Summa summarum, nicht aus dem Vergänglichen, sondern wenn wir einen Sinn haben wollen, muss dieser Sinn aus dem Ewigen kommen. Sonst können wir uns hier tot uns durchsuchen und werden letzten Endes doch uns immer nur um uns selber drehen, um den anderen uns noch drehen, aber letzten Endes werden wir keinen Halt haben. Erledigen wir dieses Überleben aber nicht später mal, sondern erledigen wir dieses Überleben hier und jetzt. Oder den Tod zum Beispiel vorwegnehmen, das Kapitel mit dem Tod jetzt erledigen, jetzt abklären. Paulus sagt ja zum Beispiel von sich und den Gemeinden damals, wir sind vom Tod zum Leben hindurchgeschritten. Und er meinte nicht, wir werden jemals eins, wenn wir sterben, vom Tod zum Leben hindurchschreiten, sondern er sagt ganz bewusst, wir sind jetzt, hier so wie wir stehen, schon vom Tod zum Leben hindurchgeschritten. Er meint, wir haben hier ein Leben angefangen, was wir in aller Ewigkeit weiterleben. Um Jesus streitet man sich heute sehr viel. Und für jeden ist er das, was er gerade im Konzept nun drin zu suchen hat. Für die Hippie ist er ein Hippie, weil er so gelebt hat wie sie. Für die Gammler ist er ein Gammler. Für Revolutionäre heißt es, Jesus ging auch auf die Barrikaden. Er hat sich auch nicht unterkriegen lassen. Man hat ihn zwar umbringen können, aber man hat ihn letztlich nicht reinkriegen können mit unserem Alltag. Andere sagen, Jesus Christus Superstar. Für die guten und frommen und braven Leute, die sagen, Jesus ist ein Moralbolzen, die sagen es nicht so böse, damit sie die Jungen abnehmen, aber die sagen, Jesus war ein anständiger Mensch, er hat getan, was Gott gewollt hat, das stimmt allerdings. Aber jeder hat so eine bestimmte Eigenart von Jesus angenommen, die ihm in das eigene Konzept passt. Aber was ist das Spezifische an Jesus? Nicht, dass er ein großer Mensch war wie Mao oder Che Guevara oder sowas, sondern was das Spezifische an Jesus ist, dass er Gott war. Kein anderer großer Mensch war Gott. Man hat heute so seine Last mit den Theologen, als Laie, wie wir es sind. Wenn die Theologen so weitermachen, wie sie bisher machen in der Richtung, dann ist Jesus letzten Endes auch nicht so auferstanden, wie zum Beispiel Goethe aufersteht, wenn wir ihn heute wieder lesen, was eben vorkommen soll. Von Jesus heißt es aber, dass er auferstanden ist. Und Jesus ist der Einzige, der von sich auch gesagt hat, er würde auferstehen. Und von dem man weiß, dass er auferstanden ist von den Toten. Es gibt einen Brief, den Paulus geschrieben hat an die Korinther, im Jahr 50 etwa, ohne diese 19 davor, im Jahr 50 echt. Da heißt es, es haben ihn Tausende gesehen und von diesen Tausenden leben etliche heute noch. Man weiß, seit Jesus, man glaubt es nicht, sondern man weiß seit Jesus, dass der Tod nicht das Letzte ist. Und die Nihilisten haben nur insofern recht, dass sie sagen, der Tod ist etwas Absolutes für alle. Aber sie haben nicht recht, wenn sie sagen, der Tod ist das Letzte. Wir wissen, dass das Letzte die Auferstehung ist. Und das ist uns ein Grund zur Freude. Freuen Sie sich auf die Auferstehung, dann sage ich Ihnen, dann erstehen Sie doch heute schon mit Jesus auf. Fangen Sie dieses neue Leben, was Jesus gesagt hat, nicht dermaleinst an und warten Sie nicht auf den Himmel, den Sie dann kriegen, wenn Sie alt und grau sind, sondern fangen Sie den Himmel heute an, sagen Sie, Jesus, ab heute gehöre ich dir, kannst mich haben, ich mache mit dir mit und fangen Sie damit einfach Ihren Himmel an. Über Auferstehung und Freude und so weiter kann man keine großen Diskussionen führen. Ich möchte einfach so viel sagen, leben Sie doch sinnvoll. Entfaltet das Leben zum Beispiel, das, was man immer will, einfach anfangen. Und wie holt man zum Beispiel das meiste aus einem raus? Geht nicht, wenn man sich selber antwortet, sondern, wie gesagt, Jesus, hol das aus mir raus, was drin ist, und leben Sie mit Jesus ein ganz totales, entfaltetes Leben. Es gibt auch in unserer Zeit noch tolle Menschen, die ein Leben gelebt haben, wo wir Brüder sagen, das ist etwas Tolles, das ist mehr als alle Idole zusammen. Es gibt zwar plausible Erklärungen auf das alles, auf sinnvoll Leben, auf Überleben, auf Auferstehung, aber wenn man Klarheit über das alles haben will, dann fängt man das Leben einfach an und sieht, wie es tut. Aber wer hier ohne Jesus gelebt hat, sein ganzes Leben lang, oder schlecht mit Jesus gelebt hat, der bleibt auch in aller Ewigkeit so schlecht. Wissen Sie, die Hölle ist nicht so etwas, wo man gepickt wird und was da so an Meinungen und Schrecknissen gibt, sondern die Hölle ist einfach das ständig mit sich allein sein. Oder ständig die gleiche Gegenwart haben, die man hier hat. Ständig den anderen um sich herum haben, den man auch hier hat. Das ist die Hölle. Und wenn Sie das finden, dass das die Hölle ist, dann sagen Sie eben, dann wechseln Sie doch einfach die Gesellschaft, in der Sie stehen. Die Kumpane gewechselt und fangen Sie damit hier den Himmel an. Mit Jesus leben, das hat einen Anfang. Paulus hat da gesagt, wir schreiten hinüber und das ist etwas Bewusstes. Das kommt nicht, ohne dass man sich das versieht, sondern das muss man ganz bewusst tun. Mit Jesus anfangen zu leben. Es gibt Dinge, von denen kann man sagen, die führen unbedingt zum Tod. Dann gibt es andere, da gibt es Gott und gibt es die Welt von Gott. Und davon kann man sagen, dass man mit Gott und in seiner Welt leben kann. Gut leben kann. Und dann gibt es darüber hinaus noch Dinge, die reichen weder zum Leben noch zum Sterben. Und das ist, worüber man sich heute beklagt, dass man so schlecht lebt. Der Mann, den ich eben schon mal genannt habe, dieser Klavierlehrer Mose, hat in einem von seinen Büchern, dem, was er zuletzt geschrieben hat, in einem Roman, den Untertitel gegeben. Das heißt, er hat einfach dazu gesagt, ein Gegenwartsroman aus künftiger Sicht. Betrachten Sie doch Ihr eigenes Leben einmal als Gegenwartsroman aus künftiger Sicht. Oder banal gesagt, gewinnen Sie doch mal Abstand von sich selber. Mal ein Stück zurückgehen, mal 50 oder 100 Jahre weitergehen und sagen, wie war das damals? War das damals sinnvoll? Oder war das kleinbürgerlich? Von einem Mann unserer Tage, den man umgebracht hat, zwar mal in der Kind, weiß man, dass er am Schluss gesagt hat, ein halbes Jahr vor seinem Tod, und dieses Band hat man dann laufen lassen bei seiner Beerdigung. Er hat gesagt, wenn ich hier im Leben für Gerechtigkeit gekämpft habe, für den Frieden gestanden habe, und wenn ich auch nur einem Menschen geholfen habe, ein Leben mit Gott, ein ewiges Leben anzufangen, dann war mein Leben nicht umsonst. Und wir sagen manchmal den Leuten auch, wenn Sie jetzt heimgehen, dann versuchen Sie doch mal, die eigene Grabrede zu schreiben. Was Sie da als Überschrift nehmen würden. So bisher, ich meine, man muss ja ständig doch vergegenwärtig sein, dass man das ewige Leben anfängt. Ja? Nicht, dass man aufhört zu leben, sondern dass man ständig das ewige Leben anfängt. Ich sage es positiv. Und dann setzen Sie doch mal über das zeitliche Leben, setzen Sie doch da mal die Überschrift drüber wenigstens. Aber ein Christ findet nicht nur sein Leben bis 30 sinnvoll, sondern in aller Ewigkeit rein. Und auch in aller Zeit, auch wenn er 70 und 80 ist, was die anderen oft so schwer finden. Bei allem und in allem, auch bei der täglichen Arbeit, wissen wir, das, was wir tun, das gehört zu Gott, das hat einen Wert für die Ewigkeit, weil mein Leben einen Wert hat für die Ewigkeit selber. Wir brauchen uns nicht krampfhaft zu bemühen, heute einen Sinn zu sehen, weil wir sowieso wissen, das, was morgen kommt, das ignoriert das, was heute war, wieder, sondern wir wissen, das Ganze hat einen Sinn. Wir wissen, Gott hat einen Plan mit allem. Bei Gott geht es nicht nur um das Heute, sondern Gott weiß, wie es angefangen hat, Gott weiß, wie es weitergeht. Und wir gehören in dieses gesamte Konzept rein. Und Gott hat uns gewissermaßen rausgezogen aus diesem Dreck, in dem wir gesteckt haben, wo wir nicht mehr den Kopf über Wasser halten konnten, ob das in der Arbeit war oder sonst wo, wo wir drin gesteckt haben. Gott hat uns gewissermaßen eine Stufe drüber gehoben und wir wissen, dass wir angefangen haben zu überleben, dass wir angefangen haben, sinnvoll zu leben und dass wir im Eigentlichen angefangen haben, überhaupt zu leben und nicht bloß zu existieren. Liegt nicht an uns, sondern liegt an unserem Chef, liegt nur insofern an uns, dass wir sagen müssen, kurz, ab heute gehöre ich dir, du kannst mich haben, ich rede mit dir, ich gebe mich mit dir ab, ich gehöre zu dir. So viel zu diesem Thema aus unserer Erfahrung und unserer Sicht. Vorschlag, was singen wir miteinander? Wie lange haben Sie noch Zeit? Bis 9?
Bis 9, ja.
Wie lange haben Sie Zeit?
5 Minuten noch.
Also wir können lang machen, wir müssen bis morgen früh um 5:45 zum Frühstück wieder zu Hause sein. Bis dahin können wir.
Ich würde vorschlagen, dass wir noch 1-2 Lieder singen, dann offiziell schließen. Noch ein.
Und dann können wir uns, ja genau, dann können wir uns drüben treffen, ja, zur Gesprächsrunde später. Ja.